Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschall Zürcher Fuse. Sie hat die Stadt Zürich ein Vierteljahrhundert prägt. Die Altstadträtin Emilie Lieberherr ist 86-jährig gestorben. Eine Würdigung und Stimme von ehemaligen Weggefährten. Außerdem der Balkoneinsturz von Ustra. Der Stadtrat will noch zuwarten mit weiteren Massnahmen. Und 10 Jahre nach dem Katastrophenjahr 2010. In unserer Serie geht es heute um Brandkatastrophen im Gotthard und um seine Auswirkungen auf Sicherheitsmassnahmen in Tunnels. Wir reden mit dem Tunnelbauer Paul Meili. Zweiter Mann, am Morgen nochmal neblig, dann wird es sonnig. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Die Stadt Zürich hat eine von ihren bekanntesten und beliebtesten Politikerinnen verloren. Die Altstadträtin Emilie Lieberherr ist gestern im Alter von 86 Jahren gestorben. 1970 ist sie als erste Frau in den Stadtrat gewählt worden und hat 24 Jahre lang Sozialamt geleitet und geprägt. Bis heute trägt die städtische Sozial- und Drogenpolitik teilweise noch ihre Handschrift. Barbara Seiler.
Knapp ein Jahr haben Frauen in der Stadt Zürichs Stimmrecht gehabt. Da ist Emilie Lieberherr schon für die Sozialdemokratische Partei in den Stadtrat gewählt worden. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, war auch ihr Verdienst gewesen. Sie hat sich nie mit den Einschränkungen der Frauenrolle abgefunden, hat als Bähnlertochter aus dem Urnerland studiert, ist auf Amerika gereist. 1969 ist sie beim Marsch der Frauen auf Bern an vorderster Front mit dabei gewesen und hat auf dem Bundesplatz gefordert.
Wir Schweizerinnen, hier auf dem Bundesplatz, fordern das volle Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer und kantonaler Ebene.
Ein Recht, das sie in der Stadt Zürich schon hatte. Im Stadtrat von Zürich hat sie 24 Jahre das Sozialdepartement geleitet und prägt. Kinderhörte und Altersheim sind unter ihrer Leitung entstanden. Jugend- und Quartiertreffpunkte hat sie eingerichtet. Und wo Ende der 80er Jahre Zürich mit dem Needle Park, der Drogenszenen am Platzspitz, weltweit eine traurige Berühmtheit bekommen hat, hat sie dafür gesorgt, dass in der Drogenpolitik der Stadt Zürich ein Umdenken stattgefunden hat. Die Stadt hat die kontrollierte Heroinabgabe eingeführt und ist damit weltweit ganz einen neuen Weg gegangen. Emilie Lieberherr hat sich immer für eine liberale Drogenpolitik eingesetzt.
Wir werden nur eine ernsthafte Änderung von dem ganzen Drogenproblem bekommen, wenn wir daran herangehen und sagen, die Droge ist nicht mehr illegal. Ich bin für eine Legalisierung, das heisst nicht eine Freigabe in einem Kiosk, Jarit, sondern ich bin dafür, dass der Staat verantwortlich ist, wo wir werden Drogen produziert und wer kann Drogen abgeben.
Die Vision ist bis heute eine Vision geblieben. Davon hat sich Emilie Lieberherr aber nicht beirren lassen. Sie ist immer ihren eigenen Weg gegangen, auch wenn sie damit angeeckt ist, auch in der eigenen Partei. Die hat die streitbare Stadträtin 1990 ausgeschlossen wegen mangelhafter Parteisolidarität. Emilie Lieberherr hat trotzdem weitergemacht, halt ohne Partei im Rücken. In der Politik ist es ihr nie um Prestige gegangen. Bundesrätin hätte sie nie wählen werden, hat sie an ihrem 80. Geburtstag im Regionaljournal gesagt.
Ich habe immer gesagt, ich bin gerne dort, wo ich etwas bewegen und verändern kann. Und ich würde behaupten, in der Kommunalpolitik kann ich mehr verändern für den einzelnen Menschen als im Bundesrat in der eidgenössischen Politik.
Auch mit 80 hat sie sich weiter engagiert und sich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass auch die älteren Leute in der Gesellschaft etwas gelten sollen. 80 ist noch kein Alter, hat sie gemeint. Und zum Jungbleiben hat sie ein einfaches Rezept gehabt.
Dass man immer wieder etwas planen tut. Etwas ist, dass man sich wundern tut über sich selber. Und das Schlimmste ist, wenn die anderen Menschen sich nicht mehr über uns wundern. Also das braucht es, damit man muss aktiv sein und man muss sich jeden Tag vornehmen, etwas zu machen, das neu ist und das eigentlich mich beglücken kann.
So hat es Emilie Lieberherr immer gehalten. Gestern ist das aktive und engagierte Leben zu Ende gegangen.
24 Jahre hat Emilie Lieberherr also das politische Leben in der Stadt Zürich geprägt und ihre Spuren hinterlassen. Fanny Kerstein hat mit ehemaligen und heutigen Politikern über Emilie Lieberherr und über das, was sie erreicht hat, geredet.
Der ehemalige Stadtpräsident Josef Estermann hat noch 4 Jahre lang mit der Emilie Lieberherr im Stadtrat zusammengearbeitet. Er hat sie als sehr eigenständige Persönlichkeit in Erinnerung, die den Mann die Stange haben und ihn auch ab und zu den Marsch blasen konnte.
Sie ist aber sicher in die Geschichte dieser Stadt eingegangen, dadurch, dass sie Sozialpolitikerin war und wie eine Löwin gekämpft hat, auch für den Teil der Gesellschaft, dem es weniger gut gegangen ist.
Selbstbewusstsein war sie und politisch hat sie nie ein Blatt vor den Mund genommen. Neben ihrem Kampfgeist und dem unermüdlichen Einsatz für die sozial Schwächeren hat sie aber auch sehr eine humorvolle Seite gehabt.
Wenn sie jeweils erzählt hat, wie sie als Lehrerin von Jane Fonda auch noch mit dem Bruder, dem Schauspieler auf dem TÜV durch die Vereinigten Staaten braust ist, dann hat das durchaus eine hohe Qualität auch und einen hohen Unterhaltungswert gehabt.
Die heutige Stadtpräsidentin Corinne Mauch hat Emilie Lieberherr zwar nicht mehr als aktive Stadträtin kennengelernt, als Vorreiterin und Kämpferin für die Rechte der Frauen sieht Emilie Lieberherr für sie aber ein grosses Vorbild und eine Frau, die für sie sehr präsent ist.
Weil sie wirklich zu einer von diesen Frauen gehört haben, die dann nach der Einführung des Stimmrechts auch effektiv aktiv und sichtbar geworden sind auf der politische Bildfläche und in dem Sinne ist sie sicher für mich eine sehr prägende Persönlichkeit und ein Vorbild in dem Sinn.
Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch. Einer der engsten Weggefährten von der Emilie Lieberherr war der ehemalige Stadtpräsident und Stadtrat Thomas Wagner. 16 Jahre sind sie miteinander in der Zürcher Stadtregierung gesessen. Die Margrit Meier hat mit dem Thomas Wagner über seine Erinnerungen an die Emilie Lieberherr geredet.
Emilie Lieberherr ist gestern gestorben, die ehemalige Zürcher Stadträtin. Sie sind, Thomas Wagner, 16 Jahre mit ihr in der Stadtregierung gesessen. Ein sehr langer politischer Weggefährte. Haben Sie noch Kontakt gehabt mit Emilie Lieberherr?
Ich habe Emilie Lieberherr an ihrem 85. Geburtstag noch getroffen und habe auch im Rahmen von einer Festschrift noch meine persönlichen Gedanken können ihr übergeben.
Sie sind 16 Jahre zusammen in der Stadtregierung. Wie haben Sie sie erlebt?
Ich habe Emilie Lieberherr als eine starke, aber immer konsensfähige Kollegin, als eine mutige, aber auch loyale Politikerin kennengelernt. Sie hat unnachgiebig sein, aber sie war gleichzeitig auch sehr sensibel. Emilie Lieberherr hat wirtschaftlich gedacht, unternehmerisch gedacht, aber immer sehr sozial mit einem hohen sozialen Verantwortungsbewusstsein. Sie hat die schwachen Mitglieder von unserer Gesellschaft auch vertreten und geschützt. Sie war eine geschickte Politikerin, aber gleichzeitig für mich persönlich auch eine liebenswürdige und vor allem eine verlässliche Kollegin.
Wenn man so schaut, wie sie das Stadtbild prägt hat oder die Stadtpolitik oder das gesellschaftliche Leben prägt hat, was bleibt in Erinnerung?
Ich glaube, meine Lieberherr war eine Pionierin in vielerlei Hinsicht. Ganz sicher auch im Bereich des ganzen Sozialdepartements, wo sie erweitert hat, aufgebaut hat, wo man manchmal auch hat müssen, gewisse Grenzen setzen und sagen, halt lassen. Die Verantwortung des Einzelnen muss auch mit berücksichtigt werden. Sie ist aber auch auf eigener Ebene ja, die erste Ständerätin gewesen und eine markante Stadträtin auf kommunaler Ebene. Also sie hat, glaube ich, in unserem föderalischer Staat von eidgenössischer kantonaler und städtischer Politik Spuren hinterlassen, bahnbrechend, und dafür schulden wir Ihnen einen grossen Dank.
Der ehemalige Zürcher Stadtpräsident Thomas Wagner zum Tod von der Emilie Lieberherr. Sie ist gestern im Alter von 86 Jahren gestorben. Es ist 21 Minuten vor 6 Uhr. Wir kommen zu weiteren Meldungen vom heutigen Tag. Die Abstimmung über die Fairflug-Initiativen im Kanton Zürich wird nicht wiederholt. Das hat das Bundesgericht entschieden. Die Stimmberechtigten haben die Initiative, die den Fluglärm gleichmäßig auf alle Regionen verteilen wollte, vor gut einem Jahr wuchtig abgelehnt. Die Initianten haben dann eine Beschwerde eingereicht mit der Begründung, der Regierungsrat habe in der Abstimmungszeitung falsch informiert. Das Bundesgericht sieht das aber anders. In einem weiteren Entscheid hat das Bundesgericht im Kanton Zürich grünes Licht gegeben, um sein Massnahmenpaket für regionale Verkehrssteuerungen zu realisieren. Der Kantonsrat hat im letzten April 60 Millionen Franken bewilligt, um den Verkehr in gewissen Regionen zu verflüssigen, zum Beispiel mit neuen Lichtsignalanlagen und dem Bau von Busspuren. 7 Einzelpersonen haben da dagegen eine Beschwerde eingereicht, wegen einem kleinen Teilstück von dem Programm zu Ostern. Das Bundesgericht hat die Beschwerde jetzt abgelehnt. Zürichseeschiff hatte 2010 weniger Passagiere als im Jahr vorne. 1,7 Millionen Passagiere sind noch gekommen. Das ist ein Rückgang um fast 9%, wie die Mediensprecherin Evelyn Schlund sagt.
Ganz sicher kann man sagen, dass das Wetter eine grosse Rolle gespielt hat. Wir haben schon recht schlecht angefangen. Also der Mai war sehr, sehr verregnet gewesen. Da haben wir natürlich ein grosses Minus gemacht, das wir dann haben aufholen über das Jahr. Auch im Sommer war nicht so schön Wetter gewesen. Und wir haben vor allem im August auch müssen auf die Limmenboote zum Beispiel verzichten, während mehr als 20 Tage, weil wir gar nicht haben können fahren wegen dem Hochwasser.
Trotz all dem ganz so schlecht ist das 2010 gleich nicht gewesen. Es ist immer noch das drittbeste Resultat überhaupt von der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft. Vor einer knappen Woche ist bei einer Alterssiedlung zu Uster der Balkon eingebrochen. Heute ist herausgekommen, dass die Siedlung in den 70er Jahren vom gleichen Ingenieurbüro konstruiert worden ist, wie das Hallenbad Uster, das vor 25 Jahren eingestürzt ist. Für die Stadt ist das vorläufig noch kein Grund, um andere Gebäude, die allenfalls vom gleichen Büro geplant worden sind, auf ihre Sicherheit hin überprüfen. Die 9 Wohnungen, die wegen dem Einsturz müssen evakuiert werden, können unterdessen alle wieder bewohnt werden. Vera Deragisch.
Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner haben schon am letzten Freitag wieder in ihre Wohnungen in der Alterssiedlung Kreuz zurück können. Und heute Nachmittag hat Verwalterin Karin Graf jetzt auch für die übrigen Wohnungen können grünes Licht geben.
Man hat nach dem Unfall können das Gebäude selber sichern und hat dann aber für die weiteren Stücke zuerst müssen den Bauschutt entfernen und weitere Sicherungen und das Gerüst erstellen. Das ist jetzt heute fertig gemacht worden, auch noch vom Ingenieur abgenommen worden, sodass jetzt die restlichen Bewohner können ihre Wohnungen wieder beziehen.
Um kein Risiko eingehen, hat die Verwaltung nicht nur das Unglückshaus, sondern auch noch andere Gebäude von dieser Alterssiedlung gesichert.
Es hat 3 Häuser, die solche Laubengänge haben. Und wir haben alle 3 Häuser haben wir gesichert, sodass auch bei anderen Häusern nichts passieren kann. Ich denke, jeder kann bedenkenlos wieder bei uns einziehen.
Warum es zu dem Balkon-Einsturz kam, ist über das, was Karin Graf nicht spekulieren. Man will jetzt abwarten, was die Abklärungen von der Materialprüfungsanstalt EMPA ergänzt. Abwarten, das will die Stadt Uster. Tatsache, dass die Alterssiedlung vom gleichen Ingenieurbüro geplant worden ist wie das Hallenbad Uster, wo 1985 eingestürzt ist, die Tatsache sei kein Grund, um jetzt auch noch andere Gebäude von dem Ingenieurbüro überprüfen, sagt der Stadtpräsident Martin Bornhauser.
Also da jetzt wegen dem Zusammenhang einen Generalverdacht auf eine Firma zu lenken, wäre sicher völlig falsch. Ich ziehe überhaupt keinen Bogen vom einen Unglück zum anderen.
Das Ingenieurbüro sei eine traditionsreiche Ustermann-Firma, die in der Stadt sehr vieles gebaut hat, meinte Martin Bornhauser. Es wäre falsch, wenn man die Firma jetzt vorverurteilen würde.
Es ist entscheidend, dass man jetzt sehr rasch von unabhängigen Fachleuten hört, warum der Unfall passiert ist und nachher der Schluss gezogen werden kann, es ist ein Einzelfall. Oder aber, und das wäre schlimmer, es ist ein genereller Mangel im Bauen. Und dann müsste man natürlich dann schauen, welche Gebäude in Uster sind in dieser Zeit in der gleichen Bauart erstellt worden und besteht die Gefahr, dass dort noch Mängel bestehen.
Fachleute von der EMPA sind heute bei der Alterssiedlung Kreuz geprobt. Die Fachleute müssen jetzt herausfinden, warum die Armierungseisen, die den Wohnboden mit den Lauben verbunden haben, gerissen sind. Laut einem Sprecher von der EMPA kann man frühestens Ende Januar mit einem Ergebnis rechnen.
2011, 10 Jahre nach dem Katastrophenjahr 2001. In der ersten Woche des neuen Jahres reden wir mit Betroffenen, die die Ereignisse miterlebt haben. Wir fragen sie, wie sie das alles 10 Jahre später sehen. Heute geht es um Brandkatastrophe im Gotthardtunnel. Es war am 24. Oktober, wo 2 Lastwagen im Tunnel ineinander reingefahren sind. Das hat zu einem Brand und zu einer riesigen Rauchentwicklung geführt. Kurz nach dem Unfall hat der Tessiner Feuerwehrkommandant Bruno Winkler eine erste Bilanz gezogen.
Im Moment spricht man von 10 toten Menschen. Man weiß, dass ungefähr auf einer Länge von 150 Metern ist die Betondecke des Tunnels zu Boden gegangen. Und dort sind viele Fahrzeuge und sind sicher noch verschiedene Toten. Aber wie viele die sind, das können ich Ihnen eigentlich nicht sagen.
Die allerschlimmsten Befürchtungen sind dann zum Glück doch nicht eingetroffen. Die Zahl der Todesopfer ist nur noch um 1 auf gesamthaft 11 angestiegen. Die Brandkatastrophe hat in der Schweiz zu einer grossen Diskussion über die Sicherheit in Tunnels geführt. Von dieser Diskussion betroffen war auch der Tunnelbauer Paul Meili aus Schönenberg. Er ist damals schon mit der Projektierung der Zürcher Westumfahrung mit dem Uetliberg-Tunnel beschäftigt gewesen. Der Paul Meili ist jetzt bei uns im Studio. Paul Meili, erinnern Sie sich noch an den 24. Oktober 2001?
Ja, Herr Kürze, das tun wir uns natürlich sehr gut daran erinnern, weil wir sind nicht beim Projektieren gewesen von Westumfahrung, sondern eigentlich mit 2001. Angefangen haben wir im 96. Und darum ist das natürlich schon ein Schock gewesen. Der Schock ist aber ein bisschen dämpft gewesen, weil vorher ja Mont-Blanc-Tunnel oder Tauern-Tunnel-Katastrophe auch schon passiert sind. Und als Tunnelbauer hat man da eigentlich schon angefangen zu denken.
Und so ganz persönlich, wo Sie das gehört haben, eben Sie selber Tunnelbauer, Sie haben vorne schon Dutzende von Tunnel gebaut, dass jetzt in der Schweiz da so eine Katastrophe passiert ist.
Ja, es ist natürlich immer klar, dass man hofft, dass man dann verschont werde im eigenen Land von solchen Sachen, aber es ist dann eben doch passiert.
Und eben auf Ihre Arbeit von der Westumfahrung vom Uetliberg-Tunnel, um auf die Arbeit zurückzukommen. Also, haben Sie noch mal gross über die Bücher müssen? Haben Sie dann gleich noch Sachen angepasst, obwohl Sie schon vorne eben auch die Sicherheitsaspekte berücksichtigt haben?
Man ist sicher einmal bei all diesen Tunnelprojekten über die Bücher gegangen, hat geschaut, ob das einigermaßen verhebt, beziehungsweise wirklich verhebt gegenüber solchen Katastrophen, wobei man die ja nie ausschliessen kann. Aber am härtesten getroffen hat es dann eigentlich nachher mit der Projektierung beim Äschertunnel. Der Äschertunnel, der ist eigentlich ausgebrochen gewesen und gesichert. Das ist immer die Hauptsache beim Tunnelbau. Und dann hat man entschieden, nein, jetzt tun wir betonieren und nicht Strahlventilatoren rein, um die schlechte Luft zu beschleunigen im Tunnel rein, sondern wir machen da ein komplett neues Lüftungskonzept, das wir einbauen müssen. Also ein Lüftungskonzept mit einer Zwischendecke, wo man die Rauch Schwaden könnte absaugen im Katastrophenfall und über die Zwischendecke dann über ein Chemie und frische Luft abgeben.
Also kann man doch sagen, das, was da seinerzeit im Gotthard passiert ist, das hat konkrete Auswirkungen auf den Bau von dieser Westumfahrung, auf die Tunnel, die es dort gibt, gehabt?
Hat es eindeutig gehabt, jawohl. Es hat auch natürlich dann für Signalisationen von Fluchtwegen hat das grosse Bedeutung gehabt, weil die sind dann nach und nach sozusagen in einer rollenden Planung zu uns vordrungen. Und die hat man auch gerade direkt können einbauen, dass man also zum Beispiel die Fluchttüren in die andere Röhren über, wo alle 300 Meter in einem Tunnel drin sind, hat man markiert. Man tut genau anschreiben an der Wand, wie viele Meter dass es noch geht, bis man eben so eine Fluchttüre hat.
Herr Meili, Sie sind ja, nachdem die Westumfahrung fertig war, pensioniert worden. Sie sind aber schon viel länger im Tunnelbau tätig gewesen, etwa 40 Jahre. Wenn wir jetzt nur über Sicherheit reden, also in diesen 40 Jahren, was hat sich da verändert? Hat man früher vielleicht ein bisschen zu wenig an die Sicherheitsaspekte gedacht?
Nein, das glaube ich nicht. Also man hat natürlich mit der Technologie ganz allgemein, die gewachsen ist und verbessert gekommen ist, hat man natürlich einen riesen Fortschritt gemacht in der Sicherheit, in der Arbeitsplatzsicherheit zum Beispiel, also bei der Ausführung von Tunnelbauten. Es ist zum Beispiel so, dass eigentlich praktisch keine schweren Unfälle mehr passieren, bis Todesfälle durch Material, das abgeht, also Steine, die sie lösen und Leute treffen. Die meisten Leute, die heute zu Schaden kommen in den Tunnelbauten, sind eigentlich vom Verkehr belastet. Sie werden überfahren oder angefahren und so weiter. Das sind die Unfälle. Und da hat man sicher einen grossen Schritt in der Sicherheit gemacht.
Und man macht weitere Schritte. Im letzten Herbst ist angekündigt worden, dass ein Großteil der Autobahntunnel in der Schweiz für 1 Milliarde Franken soll nachgerüstet werden. Und dann kann man sagen, ist in der Schweiz eigentlich alles auf dem allerhöchsten Stand.
Das ist richtig so. Das Astra hat das ja in die Hände genommen, ist zuständig für sämtliche Nationalstrassentunnel seit 1. Januar 2008. Und man hat eine Erhebung gemacht, hat Mängel festgestellt bei gewissen Tunnel. Und man ist jetzt natürlich dran, die jetzt beheben, so geschwind wie möglich. Und man hat da Prioritäten. Man tut einmal Signalisationen sicher, tut man zuerst einmal richtig stellen, sicherstellen, dass die gut sind. Dann kommt man Tunnellüftung, dann geht man zu den Fluchtwegen und so weiter. Also das Zürcher Beispiel, das wir haben, ist ja der Milchbucktunnel, der einen Gegenrichtungsverkehr hat drin und man jetzt ausgeschrieben hat, projektiert hat und ausgeschrieben hat der Fluchtstollen und der wird jetzt im Jahr 2011 angefangen.
Das ist eines von diesen Projekten. Aber eben, ist es so, mit dieser 1 Milliarde, die man jetzt da ausgibt, ist eigentlich alles auf dem besten Stand? Oder muss man sagen, ja, man muss halt immer ein bisschen abwägen, wie viel Geld ist da, was kann man machen? Und mit 2 Milliarden wär's mit 2 Milliarden noch sicherer, oder?
Ja, man tut ja eigentlich ganz bewusst ein bisschen aufteilen in die verschiedenen Player, die da drin sind. Also das ist zum Beispiel mal der Autofahrer. Nicht? Er muss sicher Abstand haben, er muss Geschwindigkeit einhalten, er muss wissen, wenn es brennt, was er muss machen. Das Fahrzeug abstellen, sofort Zündschlüssel stecken lassen, das Auto verlassen, Vorführstellen weg, möglichst geschwind den Fluchtweg suchen. So Sachen, nicht? Und dann das Fahrzeug ist natürlich auch wichtig, dass die Fahrzeuge eigentlich in einem guten Zustand sind. Dann ist die Infrastruktur vom Tunnel, da haben wir darüber geredet, nicht? Die richtige Beleuchtung, richtige Belüftung und so weiter. Dann ist der Betrieb wichtig. Für den Betrieb ist natürlich heute eigentlich jetzt eine Norm, dass eigentlich ein Sicherheitsbeauftragter für einen Tunnelabschnitt oder für mehrere Tunnel zuständig ist. Und zusätzlich macht man noch Trainings für die Blaulichtorganisationen. Sagen wir jetzt, da hat man einen Tunnel aufgestellt, zum Beispiel im Balstal, wo man drin kann üben, und Feuerwehrleute können in diesem Tunnel mit Szenarien, verschiedenen Szenarien, wo man also verschiedene Schrottautos drin hat, die brennen, also dass man dort kann trainieren.
Das kann man alles beeinflussen, das kann man alles steuern, eben die richtige Infrastruktur vom Tunnel, die Ausbildung von den Profis, die arbeiten. Aber das Hauptproblem sind ja eigentlich die Autofahrerinnen und Autofahrer, die durch die Tunnel durchfahren. Die meisten Unfälle, auch der von Gotthard seinerzeit, sind ja zurückzuführen auf menschliches Versagen. Hat das ihre Arbeit als Tunnelbauer die menschliche Psychologie gewissermaßen? Man hat ein bisschen Angst, wenn man in so einen Tunnel reinfährt. Beschäftigt Sie das auch? Also können Sie mit dem auch arbeiten? Können Sie daran auch irgendetwas ändern?
Das ist so. Also das geht mir ja selber so. Wenn man sich gewöhnt ist, ein relativ grosser Querschnitt von Tunnel, dann hat man da kein schlechtes Gefühl, wenn man eingeht. Aber wenn ich zum Beispiel im Niedlerloch einmal gewesen bin und nie mehr, dann sind die dünneren Kollegen, die da mitgekommen sind, hübsch durch die Löcher durchgekommen. Und ich bin dann stecken geblieben, weil ich ein bisschen zu dick bin. Aber das ist mir dann richtig schlecht gegangen dort drin. Das muss ich sagen, das muss ich nicht mehr haben. Aber im Tunnel habe ich das nicht. Aber ich kann das nachfühlen, dass die Leute Klaustrophobie haben.
Und was kann man machen?
Man kann natürlich einfach wieder die Gestaltung machen von den Tunnel. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die vor Westumfahrung anschauen, sind die natürlich unheimlich grosszügig gebaut, sind breit, haben den Bannenstreifen, der durchgeht. Das gibt auch eine gewisse Sicherheit, sind hübsch gemalt und hübsch beleuchtet.
Und da weiss man, da haben die Leute gibt's die Angstgefühle, gibt's weniger in solchen grossen, hellen Tunnel als in den alten, dunklen, die man von früher her kennt?
Es gibt ja wahrscheinlich weniger, oder? Auch wenn wir in den Süden fahren, in den Ferien, hat es dort natürlich Tunnel, die zum Teil noch schlechter ausgeleuchtet sind, wo man schon immer ein bisschen ein Murmelsgefühl hat, ob ich da noch irgendwo ein TÜV-Fahrer in einem schwarzen Overall liegt oder so, nicht?
Kann man denn jetzt sagen, eigentlich, dass er bei allem Schlechten, wo die Katastrophe, um wieder auf den Gotthard zurückzukommen, wo die Katastrophe bewirkt hat, sie hat vielleicht auch etwas Gutes gehabt, dass die Tunnel heute besser, sicherer und auch heller sind?
Ja, sicher hat man das nochmal genau unter die Lupe genommen und angeschaut und konsequent eigentlich jetzt vom Astra auch Türen gezogen. Das ist keine Frage. Aber es bleibt einfach immer ein Restrisiko. Ich komme jetzt gerade vom Skifahren. Und wenn Sie auf der Piste einfach sehen, was man da alles macht, jeder Masten wird abdeckt auf der Seite, bald jeder Baum und Stein zugedeckt mit einer Schaumstoffmatratze. Aber der Fahrer, der dann die Piste benutzt, der müsste natürlich auch vielleicht ein bisschen mit dem Kopf fahren.
Der gleiche Unfall wie eben vor 10 Jahren im Gotthardtunnel, wenn der heute im jetzigen Gotthardtunnel oder aber auch zum Beispiel in der Westumfahrung würde passieren, wäre es jetzt effektiv so, dass es einfach nicht zu dieser Katastrophe käme, von dort mal?
Also wir hoffen natürlich, dass das nicht passiert. Wir hoffen, dass die Leute besser trainiert sind. Zum einen, also auch die Fahrer, die Autofahrer, dass die wissen, dass man Radio hören, dass eher wissen, wohin dass man rennen und so weiter. Aber ob das wirklich besser geht, also ich hoffe einfach, dass niemandem etwas so passiert. Nicht?
Es gibt auch politische Diskussionen, gerade hier beim Gotthard geht es darum, soll man den Ausbau auf 2 Spuren, das ist sehr umstritten politisch, je nach Partei. Sie sind nicht Politiker, sondern Sie sind Ingenieur. Was haben Sie da für eine Meinung?
Ja gut, als Ingenieur und als Tunnelbauer bin ich natürlich der Meinung, dass eine Sanierung von der jetzigen Gotthardröhre unter Verkehr etwas wahnsinnig Schwieriges ist zum Ausführen vom Bau her. Und Aber eben, wir Ingenieure sind ja nicht die, die bestimmen.
Gut, das ist das Problem für sich, quasi, wie wird die Sanierung gehen. Oder einfach, wenn man sagt, die Sanierung, die machen wir irgendwie. Und nachher geht es nur um die Sicherheit. Ist es dann wichtig, dass man da eine zweite Röhre macht? Oder kann man es genauso gut mit einer machen, wenn man es eben richtig macht?
Also was Fluchtmöglichkeiten da sind im Gotthard, die sind ja vorhanden mit dem Fluchtstollen, der ist da. Was man sicher etwas ausholen kann an Sicherheit, ist der Gegenverkehr, den man dann ausgeschlossen hat, dass jede Röhre eigentlich eine eigene Verkehrsrichtung hat.
Also für Sie wäre es ein Vorteil, wenn es weiss.
Das ist keine Frage. Und natürlich als Tunnelbauer möchte ich es auch meinen Kollegen gönnen, dass wir mal etwas zu bauen hätten.
Das ist nochmal ein anderer Aspekt, Paul Meili, zum Schluss. Wenn Sie jetzt durch die Schweiz durchfahren, in diesen Tunnels durchfahren, haben Sie dann manchmal ein schlechtes Gefühl oder haben Sie doch ein Gefühl, ja, mal, das ist sicher, heute machen wir das gut?
Also wenn man in der Schweiz rumfährt, ist das natürlich wirklich so, dass man ein gutes Gefühl haben kann. Danke.
Paul Meili, besten Dank für den Besuch im Studio. 10 Jahre nach dem Katastrophenjahr 2010. Morgen geht es weiter in unserer Serie. Dann geht es um Swissair Grounding. Wir reden mit einem Pilot, der dort mal mit seiner Crew und mit seinem Flugzeug zu Rio de Janeiro gestrandet ist. Mehr zu dieser Serie gibt es auch im Internet unter regionaljournal.ch. Wir kommen zu der Wetterprognose heute mit dem Jürg Zock von SF Meteo.
Am Mittwoch hat es über dem Flachland zuerst dichte Nebel rum, mit einer Obergrenze von 700 oder 800 Meter. Durch den Tag löst er sich dann doch an vielen Orten auf. Über dem Nebel, aber auch in Teilen vom Oberland und dem oberen Zürichsee, ist es vom Morgen weg sonnig und es hat nur wenig Wolken am Himmel. Der Tag startet eisig kalt mit etwa minus 7 Grad und um Nachmittag bleibt es noch frostig mit minus 2 Grad. Am Donnerstag gibt es vor allem am oberen Zürichsee ein paar föhnige Aufhellungen und dort ist es länger trocken. Sonst suchen dicke Wolken auf und die bringen Regen. Zuerst gibt es zum Teil auch noch Schnee bis in tiefe Lagen und lokal kann so glatte Strassen geben. Am Nachmittag wird es dann milder, es geht aufwärts auf 2 bis 5 Grad.
Regionalschall Zürich auf Hause, zum Schluss einmal das Wichtigste von heute in der Zusammenfassung. Eine von der bekanntesten und populärsten Politikerinnen von der Stadt Zürich ist tot. Emily Lieberherr ist gestern im Alter von 86 Jahren gestorben, wie der Stadtrat mitgeteilt hat. Emily Lieberherr ist 1970 als erste Frau in den Stadtrat gewählt worden und hat dort 24 Jahre Sozialdepartement geleitet und prägt. Die Alters- und Drogenpolitik von der Stadt Zürich trägt bis heute zum Teil ihre Handschrift. Von 1978 bis 1983 ist Emily Lieberherr für die SP auch im Ständerat gesessen. Vor einer knappen Woche ist bei einer Alterssiedlung zu Uster der Balkon eingebrochen. Heute ist herausgekommen, dass die Siedlung in den 70er Jahren vom gleichen Ingenieurbüro konstruiert worden ist wie das Hallenbad Uster, das vor 25 Jahren eingestürzt ist. Für die Stadt ist das vorläufig noch kein Grund, um andere Gebäude, die allenfalls vom gleichen Büro geplant worden sind, auf ihre Sicherheit hin überprüfen. Die 9 Wohnungen, die wegen dem Einsturz müssen evakuiert werden, können unterdessen alle wieder bewohnt werden. So viel Regionaljournal Zürich auf Haus am Dienstagabend. Alle unsere Abendsendungen gibt es als Podcast unter regionaljournal.ch. Redaktion Margrit Meier, Mikrofon Hans-Peter Krienzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.